Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Gestorben wird nicht nur im November, aber wenn überhaupt mal länger über das Sterben und den Tod gesprochen wird, dann ist das ja meist im November rund um die Trauerfeiertage. Für meinen heutigen Gast ist das Thema Alltag. Julian Heigl ist Bestatter. Er unterstützt Hinterbliebene darin, sich darüber klar zu werden, wie sie sich von Verstorbenen verabschieden, so wie die Konventionen es vorgeben oder vielleicht ganz anders, nämlich selbstbestimmt. Herzlich willkommen, Herr Heigl.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie kümmern sich nicht nur um die Hinterbliebenen, sondern auch um die Versorgung der Verstorbenen. Wie ist das für Sie, mit Toten zusammen zu sein?
Mein erster Impuls war gerade zu sagen, das ist schön, mit Toten zusammen zu sein. Das gibt mir oft eine große Ruhe und erdet mich, mit den Toten zu arbeiten. Und das ist das Gefühl, dass das dann oft ist. Es ist schön. Mit den meisten Toten verbringe ich mit einer Kollegin ungefähr eine Stunde alleine, wenn ich sie anziehe. Meistens kommen die in einem Zustand zu mir aus dem Krankenhaus oder aus dem Pflegeheim, wo ich denke, ja, was haben sie mit dir gemacht?
Und was meinen Sie damit?
Da sind zum Beispiel noch Schläuche oder da läuft Flüssigkeit aus dem Mund, da ist Blut oder die riechen nicht so gut. Und dann machen wir die schön und machen die sauber, ziehen die an und wenden uns denen zu. Und in den allermeisten Fällen ist es dann am Ende so, dass wir sagen, ah ja, du, jetzt sieht's gut aus. Jetzt habe ich das Gefühl, die tote Person liegt da in einem entspannten und ruhigen Zustand.
Sprechen Sie mit denen?
Ein bisschen. Ich stelle mich vor, ich begrüße die auf eine freundliche Art und Weise. Das kann verbal sein, aber es kann auch einfach ein nonverbales Begrüßen sein.
Selbstbestimmte Bestattungen, was da alles dazugehört, erfahren wir in dieser Stunde von Julian Heigl. In Deutschland gibt's strenge Regeln, was zu passieren hat, wenn jemand stirbt. Aber es gibt auch Spielraum, diesen Prozess des Abschieds selbstbestimmt zu gestalten. Viele wissen das gar nicht oder trauen sich nicht. Julian Heigl hat sich darauf spezialisiert, Bestattungen so persönlich, so stimmig wie möglich zu gestalten. Was machen Sie anders, Herr Heigl, als klassische Bestattungsunternehmen?
Ich versuche, mit den Zugehörigen herauszufinden, was wirklich ein passender Abschied für sie ist.
Die Zugehörigen. Sagen Sie, das klingt wie Zugezogene.
Im Prinzip sind das alle, die bei diesem Sterbefall sich zugehörig fühlen. Es können die Angehörigen sein, aber das Wort ist immer verknüpft bei uns mit verwandtschaftlichem Verhältnis. Und zugehörig bedeutet alle auch die nicht verwandt oder verschwägert sind, die dazugehören.
Kann man auch Hinterbliebene sagen, könnte oder die Bleibenden. Auch. Ich finde, das klingt unheimlich sperrig.
Das Wort zugezogen.
Zugehörig, genau.
Genau, die Zugehörigen. Einfach um bewusst zu machen, nicht die Angehörigen haben bei der Bestattung das letzte Wort, sondern alle, die dazugehören. Mhm. Hinterbliebene können sie auch sagen.
Okay, kommen wir zurück zu der Eingangsfrage. Was machen Sie anders als klassische Bestattungsunternehmen?
Wir gehen ins Gespräch und ich versuche wirklich herauszuhören, was könnte denn meinem Gegenüber oder den Zugehörigen für den Abschied gut tun. Und das können ganz kleine Sachen sein. Also für viele Leute ist es schön und neu zu erfahren, dass sie die Toten selbst mit mir anziehen können, dass sie die Kleider selbst aussuchen dürfen, dass sie alles bestimmen dürfen, was im Sarg ist.
Was möchten Sie denn über die Verstorbenen wissen?
Ich frage schon, mit wem habe ich es zu tun und aber auch, wie war das Verhältnis zwischen den Zugehörigen und der toten Person. Ich finde es interessant, so ein bisschen in die Biografie einzutauchen, aber ich muss auch nicht alles wissen. Es geht auch nicht darum, dass ich die Erzählung übernehme für die Angehörigen oder Zugehörigen, sondern es geht darum, dass die sich authentisch das trauen, was gerade dran ist.
Selbst wenn man weiß, dass jemand sterben wird, in dem Moment, in dem das passiert, überschlagen sich ja für viele einfach die Dinge, die es zu erledigen gibt. Dabei muss das vielleicht gar nicht alles so schnell sein.
Das ist richtig. Es ist immer mehr Zeit, als man denkt. Es gibt in Berlin zum Beispiel gar keine Bestattungsfristen. Das heißt, wir können uns wirklich Zeit lassen.
Es auch schon zu Hause mit dem Toten, also wie lange können wir die zu Hause behalten?
Zu Hause in Berlin haben wir die Frist von 36 Stunden, dann muss die tote Person in einen Klimaraum, in eine Kühlung gebracht werden. Mit einem kurzen Anruf beim Ordnungsamt kann man diese Frist auch verlängern.
Ist ja ein wichtiger Moment, ne? Totenwache halten, ist ein sehr schönes Wort, finde ich. Auch ein schönes Ritual, in anderen Kulturen selbstverständlich.
Ja, und für viele Leute ist es auch wichtig, dass wenn die tote Person zu Hause stirbt, dass die nicht zack sofort abgeholt wird, sondern dass man sich eine Weile dazusetzt, dass alle, die sich verabschieden möchten, kommen können und dass man einfach Ruhe und Zeit hat. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn ich da als Bestatter komme, dann, dass ich erstmal gucke, wie ist die Situation. Ich spüre, okay, ihr habt das alles im Griff, ihr könnt das gut gerade aushalten, beziehungsweise es ist gut für euch, dass die tote Person noch da ist. Und dann sage ich, okay, ich gehe jetzt, ihr könnt mich immer anrufen, aber ich komme vielleicht morgen früh mit dem Auto wieder.
Ist das Anschauen, das Berühren von Verstorbenen wichtig?
Für die meisten Leute ist es wichtig und ich ermutige auch dazu, manchmal, wenn es keine körperliche Ebene im Leben gab, dann ist es vielleicht auch unpassend, das dann im Tod herzustellen oder zu erzwingen. Aber für viele ist es eine schöne Art, in Verbindung zu gehen mit der toten Person.
Aber manche möchten das auch gerade nicht, also sind froh, wenn das alles schnell und clean im Krankenhaus passiert und stehen Wochen später dann bei der Bestattung vor der Urne, die mit Asche gefüllt ist. Alles, was dazwischen ist, bleibt nebulös. Man kann das auch von sich fernhalten.
Das kann man auch von sich fernhalten. Und ich glaube, so wird man in unserer Gesellschaft auch erzogen, dass man sich eigentlich nicht zur toten Person zuwendet, sondern dass man nicht sagt, ich möchte noch mal sehen, sondern dass man nur sagt, ey, sag mir den Beerdigungstermin, da nehme ich mir frei und dann komme ich für eine halbe Stunde und dann gehe ich ganz schnell wieder. In meiner eigenen Biografie war es auch so, dass ich nichts darüber wusste und auch nicht das Gefühl hatte, das könnte mir irgendwie gut tun oder so, sondern ich kannte immer nur diese Erzählung von, nein, das ist das letzte Bild, das gruselt dich dann und dann musst du vielleicht weinen und dann geht es dir schlecht und dann hast du Gefühle und das macht es mal lieber nicht. So. Mhm.
Ja. Also Sie versuchen, die Hinterbliebenen in alles mit einzubeziehen und das beginnt tatsächlich beim Waschen der Toten, dem Ankleiden, dem Betten, im Sarg. Kostet das viele große Überwindung? Müssen Sie da helfen, Brücken bauen?
Ja, Brücken bauen ist ein schönes Wort dafür. Es gibt so eine subtile Überredungskunst, würde ich sogar sagen, die Leute dazu zu verführen, das zu tun, wovor sie sich vielleicht am Anfang auch gruseln, was sie sich gar nicht bildlich vorstellen können und dann vielleicht eine schöne Erzählung darüber zu geben, was ich denn mit der toten Person machen würde und sie dann einzuladen, am Ende nochmal zu gucken und während ich anziehe, zum Beispiel sich in die Sonne zu setzen und einen Kaffee zu trinken, das machen dann viele und dann kommen sie doch und gucken mal und sagen, ah ja, so, das jetzt verstehe ich, was sie gemacht haben, das ist ja ein ruhiger und schöner Anblick und ich kann das in diesem Moment aushalten.
Wo machen Sie das?
Das mache ich bei dem Fuhrunternehmen Gustav Schöne, mit dem ich zusammenarbeite.
Also die haben da einen Raum oder eine Halle?
Da gibt es einen Aufbauungsraum und da gibt es einen Waschraum. Kann ich mir mieten für die Zeit, die ich dafür veranschlage. Und wenn es eine größere Gruppe gibt, die sich verabschieden möchte, kann dieser Raum auch für mehrere Stunden gemietet werden. Dann kann man da auch Tee ausschenken und Essen machen und den Sarg anmalen und den ganzen Abend da verbringen.
Was passiert danach, angenommen es ist eine Verbrennung?
Dann wird der Tote ins Krematorium gefahren. Da gibt es nochmal eine ärztliche Leichenschau. Und da geschieht dann die Kremation, wo man auch dabei sein kann. Ich lade auch immer ein zum Krematorium. Wenn Leute sich wirklich schon im Aufbahrungsraum verabschiedet haben, dann reicht es auch manchmal. Dann sagen die, nee, ich will jetzt nicht nochmal ins Krematorium. Ist dann auch gut. Und manche sagen, nee, ich würde gerne doch diesen letzten Weg mitgehen. Auch deswegen, weil Asche immer noch was total Abstraktes ist. Wenn ich mich von der toten Person verabschiede und auf einmal sehe ich dann eine Urne und dann muss ich das erstmal zusammenbringen.
Dann muss ich auch glauben, dass da die richtige Asche drin ist. Es gibt Discount-Bestattungen, da werden die Särge nach Polen gefahren, weil es da billiger ist, die Leichen zu verbrennen. Und dann kommt da zurück eine Asche und ich muss glauben, dass das die von meinem Verstorbenen ist.
Das muss man glauben. Das ist schon der Ethos der Krematorien, da die richtige Asche abzufüllen. Das Mitgehen ins Krematorium, es geht nicht nur darum zu kontrollieren, ist das die richtige Asche, sondern auch tatsächlich zu sehen, ah, ich gebe diesen Körper, der über die Tage sich auch ein bisschen verändert hat, ich gebe die jetzt im Feuer und ich lasse da auch los oder ich lasse da ganz aktiv los, zum Beispiel, indem ich dann auf den Knopf im Krematorium drücke und indem ich dabei bin und das sehe und auch die Kraft des Feuers spüre.
Wird eigentlich tatsächlich der Sarg mit verbrannt?
Ja, der Sarg muss mit verbrannt werden. Das ist die Auflage. Das hilft angeblich dem Verbrennungsprozess.
Die Urne dann einfach mitnehmen in den eigenen Garten, das wünschen sich viele, ist aber nicht erlaubt in Deutschland. Was im Bestattungswesen noch zu verbessern ist, darüber werden wir noch reden. Thanatos oder im Griechischen Thanatos heißt das Berliner Bestattungsunternehmen von Julian Heigl, benannt eben nach dem griechischen Gott des Todes. Warum haben Sie gerade diesen Namensgeber gewählt?
Thanatos habe ich mir damals bei Wikipedia angelesen, steht für den ruhigen, sanften Tod. Das hat mir gefallen. Ich fand den Namen cool. Eine Freundin hat ihn vorgeschlagen. Dann habe ich gedacht, das nehme ich jetzt, ja. Der Name ist insofern manchmal etwas sperrig, weil nicht alle Leute wissen, wie man den schreibt, wie man den ausspricht oder was sich dahinter verbirgt. Wurde auch schon für einen griechischen Bestatter gehalten. Das bin ich nicht. So, deswegen ist der Name, ich finde ihn einerseits schön und gut und andererseits ist es vielleicht auch nicht der letzte, sondern vielleicht ändere ich das irgendwann nochmal.
Und manche denken Eros gleich mit.
Ich glaube, das habe ich noch so ein bisschen aus Spaß reingebracht, ja.
In Deutschland gibt es ja den Friedhofszwang. Wenn ich auf See oder in einem Friedwald bestattet wird, dann müssen die Toten auf einem Friedhof bestattet werden. Warum dürfen wir die Urne nicht einfach dahin mitnehmen, wo wir sie gerne hätten? In den Garten, auf den Nachttisch, ins Bücherregal der Verstorbenen?
Ja, das frage ich mich eigentlich auch jeden Tag. So ist es. Mit diesen Gesetzen müssen wir zurzeit dealen. Es scheint auch nicht so zu sein, als ob sich da in absehbarer Zeit was ändern würde. Es gibt auch Gründe dafür, ein öffentliches Grab anzulegen. Wenn die Familie verstritten ist, dann könnte die eine Schwester die Urne ihrer Mutter bei sich zu Hause bunkern und die andere Schwester hätte keinen Zugang. Diese Argumentation verstehe ich. Bei vielen Familien verstehe ich es eigentlich nicht. Oder ich kann dieses Argument mit dem öffentlichen Grab nachvollziehen. Trotzdem gibt es viele Familien, wo das einfach gut wäre, wenn die Urne bei sich zu Hause haben könnten oder in den eigenen Garten graben könnten. Oder
also geht es jetzt, ich habe es noch nicht ganz verstanden, wirklich darum, wer die dann kriegt? Es ist doch manchmal ganz klar, wer der Zugehörige ist.
Bei mehreren Kindern wäre es dann ja nicht klar, wo die Urne dann hingeht. Dann wäre es.
Es könnte ja die Ehepartnerin sein. Und nicht die Kinder.
Genau, und wenn die Ehepartnerin mit den Kindern dann aus erster Ehe verstritten ist, dann gäbe das vielleicht Anlass zu weiteren Familienstreitigkeiten, die wahrscheinlich auch schon vorher da waren. Ich glaube, dass es für viele Leute gut wäre, die Asche eine Zeit lang bei sich zu Hause haben zu lassen und dann, wenn es Zeit wäre, die tatsächlich irgendwo beizusetzen oder einfach zu sagen, die Zeit ist jetzt um, ich muss sie jetzt nicht mehr auf den Friedhof bringen, ich kann die jetzt auch getrost zum Beispiel in den Wannsee mit einem schönen Ritual streuen oder sowas.
Ich meine, Leute, die das unbedingt machen wollen, die finden Wege über andere Länder, das zu tun. Was eigentlich absurd ist, ne? Bestattungen sind ja auch ein Geschäft, auch sie leben davon. Bei der Entscheidung jetzt für den Sarg, für die Wäsche, die Blumen, die Kerzen, die Musik, da kommen leicht mehrere tausend Euro zusammen. An welcher Stelle, würden Sie sagen, darf man ruhig sparsam sein, ohne sich geizig zu fühlen?
Wenn kein Geld da ist, fühlt man sich nicht geizig, sondern ist einfach kein Geld da. Das ist auch wichtig, einfach zu wissen, dass auch wirklich viele Leute zu mir kommen, die von Armut betroffen sind. Und dann ist es da Quatsch zu sagen, jetzt nehmt doch mal den teuren Sarg oder so.
Aber bei denen, die das Geld für Mahagoni haben?
Dann ist die Frage, wie wichtig ist dieser repräsentative Sarg? Für manche Leute ist es sehr wichtig, dass da dieser Sarg so steht, wie auch diese schicken Möbel da sind. Dann mag das auch die richtige Entscheidung sein. Die allermeisten Menschen brauchen keinen teuren Sarg, um eine gute Bestattung zu bekommen.
Manche Bestattungsunternehmen, die werden seit Jahrzehnten von Familien geführt. Wie sind Sie ausgerechnet auf diesen Beruf gekommen, der ja nicht geschützt ist?
Als ich mich der Bestatterei zugewandt habe, wusste ich nicht, dass mein Ururgroßvater ein Bestattungsunternehmen hatte.
Ach, tatsächlich?
Ja, das hat mir mein Vater erst später erzählt. Also diese Tradition sozusagen gibt es, aber sie war mir unbekannt. Der Vater meiner Mutter war als Steinmetz tätig, als selbstständiger Steinmetz, der viel damit zu tun hat, wie gestalte ich jemandem ein Denkmal. Aber auch das war nicht mein Weg. Ich war in einer Situation, wo ich nicht mehr genau wusste, was soll ich beruflich machen und mir ist das Bestatten tatsächlich so über den Weg gelaufen. Ich habe mir das angeguckt und wusste, das gefällt mir gut.
Was heißt über den Weg gelaufen?
Über den Weg gelaufen heißt, eine Freundin hat mir davon erzählt, dass es in Berlin auch einen alternativen Bestatter gibt. Mhm. Und das habe ich mir dann mal angeguckt auf der Website, einfach nur so. Und während ich die Website gelesen hatte, wusste ich, oh, das berührt mich. Das hat was mit mir zu tun, dieser Beruf.
Sie haben in der Regenbogenstadt Berlin eine Nische besetzt, kann man sagen, und sich auf queere Bestattungen spezialisiert. Wie kam das?
Ich habe einfach überlegt, was habe ich eigentlich im Angebot oder was kann ich vielleicht besser, als das andere Leute können. Und ich habe queeres Klientel, das sind nicht meine einzigen KundInnen.
Welche besonderen Fragen stellen sich denn bei der Bestattung von Menschen aus der LGBTQ-Welt?
Also erstmal ist es mir immer wichtig zu sagen, dass queere Menschen sehr divers sind und dass man nicht sagen kann, alle queeren Bestattungen sind jetzt so oder so. Also so klassische Fragen sind, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen der toten Person und der Herkunftsfamilie? Hier kommen die Angehörigen wieder mit ins Spiel, die manchmal ganz andere Vorstellungen haben als vielleicht die Freundin, die in der Lebensrealität oder in der Lebenssituation viel näher dran sind eigentlich. Da kann man vermitteln, das ist auch meine Aufgabe, da eine Bestattung zu finden, die für alle passend ist. Das geht auch wenn es am Anfang erstmal komisch oder unmöglich erscheint. Ein wichtiger Punkt ist auch, nicht alle Passnamen stimmen mit den wirklichen Namen überein. Und einfach da die Sensibilität zu wahren, in welchem Namen, in welchem Geschlecht bestatte ich die Person gerade. Mhm. Das ist so eine Aufgabe, wo ich sagen würde, oder mit welchen Wörtern möchte die Person bezeichnet werden, mit welchen Pronomen und wie nicht. Und was soll auf dieser Bestattung stattfinden und was hat da eigentlich eher keinen Platz. Ich glaube, dafür habe ich eine Sensibilität aus eigener Erfahrung, die andere vielleicht nicht so mit sich bringen.
Durch die Hospizbewegung, auch durch die AIDS-Hilfe hat sich ja schon viel bewegt. Also Särge werden in Regenbogenfahnen gewickelt. In der Kapelle singt Freddie Mercury vom Band und die Trauergesellschaft, die erscheint nicht in Schwarz, sondern so bunt wie auf dem Christopher Street Day. Doch dann gibt es eben unter den Angehörigen, Sie haben das schon angedeutet, vielleicht welche, die das extrem irritiert. Wie lenken Sie das, damit alle mit der Situation zurechtkommen?
Was ich da zum Beispiel total gerne mache, dass ich sage, es gibt Abschiednahmen und die sind getrennt. Die Mutter darf Abschied nehmen und der Freundeskreis darf Abschied nehmen und wir machen da zwei verschiedene Termine draus. Und diese Abschiednahmen sind dann ganz unterschiedlich gestaltet. Und auf der Trauerfeier ist zum Beispiel ein Aspekt, wie viel Zeit kriegt jede Partei? Und dann auch ins Gespräch zu gehen, was ist euch wichtig, was möchtet ihr sagen und habt ihr eine Vorstellung davon, wie das bei der anderen Fraktion ankommt. Einfach darüber gut ins Gespräch gehen miteinander und das ein bisschen abstimmen, damit sozusagen kein Eklat auf der Feier da entsteht.
Selbstbestimmtes Bestatten, das ist der Job von Julian Heigl. Julian Heigl wird in diesem Jahr 40. Er arbeitet in Berlin als alternativer Bestatter. Aufgewachsen ist er in der Rhön. Wo genau?
Wo genau? In der Rhön, in dem schönen Dorf Poppenhausen am Fuße der Wasserkuppe.
Mhm, erzkatholische Gegend.
Stimmt.
Wie war das?
Das war behütet und das war katholisch.
Der Fulda-Bischof Josef Düber hatte da bis zu seinem Tod 2000 das Regiment, ein rigoroser Moralist und Abtreibungsgegner. War das in Ihrer Jugend ein Thema, wie man dazu steht?
Ja, wobei im Katholischen verhaftet zu sein auch ein gewisser Mainstream war. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich und meine Familie, wir sind so extrem katholisch, sondern es gab ja sozusagen nur diese eine Perspektive erstmal. Es war auch noch eine Zeit, wo es noch kein Internet gab und deswegen hat es viel Normalität auch gehabt.
Wie wurde denn der Katholizismus gelebt?
Indem man regelmäßig in die Kirche gegangen ist und zu Veranstaltungen gegangen ist und ich war da in der Jugendarbeit und ich habe ganz viel Orgel gespielt und ich habe mich da eigentlich ganz gut, würde ich sagen, beheimatet gefühlt.
Messdiener?
Nee, das nicht.
Aber Bibelstunden?
Ja, so Jugendbibel-Exerzitien, ja.
Was war Ihr erstes Beerdigungserlebnis? Sie haben vorhin schon gesagt, da wurden Sie eher ferngehalten.
Ich wurde auf die Beerdigung meiner Oma, als ich 5 Jahre alt war, nicht mitgenommen. Was, glaube ich, da so ganz normal war, dass Kinder da erstmal nicht mitgehen. Tatsächlich erinnere ich mich vor allem an erste Beerdigungen, die ich dann schon als Organist, als Jugendlicher, der die Orgel spielt, da miterlebt habe. Und das fand ich ehrlich gesagt auch ganz schön. Die Leute, die da betrauert wurden, kannte ich nicht oder nur vom Namen oder so. Und trotzdem durfte ich da schon die Feier
begleiten,
mitgestalten. Mhm. Ja.
Musik und Theologie, das haben Sie ja dann auch studiert.
Das stimmt, ja.
Was hat Sie daran interessiert, das zu vertiefen?
Ich fand die großen Fragen der Menschheit, da hat erstmal die katholische Kirche sozusagen eine Antwort formuliert für mich oder da gab es die Antworten. Deswegen fand ich das extrem spannend, da weiter zu gucken. Und es hätte vielleicht auch Philosophie sein können, was ich studiert hätte. Aber das war erstmal klar, dass ich so aus dem katholischen Milieu komme und da auch katholisch positioniert bin. Und da wollte ich erstmal aus dieser Perspektive weiter gucken. Und auch die Musik war einfach was schön war. Dieses Schulmusikstudium ist vielfältig. Man kann alles ein bisschen können, muss sozusagen nichts stundenlang üben. Und aber alles ein bisschen, das hat mir irgendwie sehr gefallen. Und das Studium hat mir auch viel Spaß gemacht.
Berufsziel war Lehrer?
Ja, das stimmt. Wobei ich das eigentlich nie ernsthaft in Betracht gezogen habe, weil ich konnte mir das eh nie vorstellen, dann tatsächlich vor Schülern zu stehen. Und ja, und dann war es aber soweit und dann gab es da auch erstmal keine Alternative, zumindest in meinem Kopf nicht. Und dann habe ich auch das Referendariat gemacht, um da aber festzustellen, nee, eigentlich macht mir das sehr wenig Spaß.
Ich habe gelesen, Sie haben eine Doktorarbeit geschrieben über geistliche Kantaten im 18. Jahrhundert. Auch als Musikwissenschaftler gearbeitet. Warum sind Sie da aber nicht glücklich geworden in diesem Feld?
Ich würde nicht sagen, dass ich komplett unglücklich geworden bin. Es gab nur wieder sowas, wie so manchmal in meinem Leben, wo ich dachte, nee, ich mag die Strukturen hier einfach nicht. Das gefällt mir nicht. Ich muss hier raus. So, das war so eine Absage an diese akademischen Berufsstrukturen. Es war zu viel Schreibtischarbeit dann am Ende.
Mhm. Welche Rolle spielt denn die Musik heute noch in Ihrem Leben?
Eine große Rolle. Ich höre viel Musik, ich spiele selbst verschiedene Instrumente,
was spielen
Mozart
Sie?
Sehr und Bach und bin vor allem in der klassischen Musik immer noch beheimatet.
Mhm. Was spielen Sie für Instrumente?
Klavier, Oboe, Orgel und Kontrabass.
Wo haben Sie die Instrumente?
Bei mir in meiner kleinen Wohnung.
Eine Orgel?
Nee, die Orgel, tatsächlich, die Orgel steht da tatsächlich noch nicht.
Aber ein Kontrabass, ein Klavier und eine Oboe. Mhm. Also sehr unterschiedliche Fähigkeiten.
Ja.
Wann haben Sie gemerkt, wenn ich das fragen darf, dass Sie, was Ihre Sexualität angeht, nicht der Norm der katholischen Kirche entsprechen?
Also ich würde schon sagen, dass ich schon als Kind das Gefühl hatte, ich passe da nicht so ganz rein.
Ja. Wie haben Sie Ihr Coming Out gelebt?
Coming out kann, je nachdem, wo man herkommt, was sehr Anstrengendes sein und es kann gleichzeitig was sehr Beglückendes sein und beides habe ich ausgelebt, würde ich sagen.
War das schwierig?
Ja, das ist einfach sehr schwierig, ja.
Wir haben viel über Bestattung geredet. Denken Sie über Ihre eigene nach?
Ja, tatsächlich denke ich jetzt immer weniger nach darüber. Das hat mich am Anfang sehr umgetrieben, als das Feld noch neu war. Da wollte ich das Ganze ganz genau aufschreiben. Und jetzt gibt es da mehr so ein Gefühl von Entspannung und auch das Wissen, dass die Leute, mit denen ich bei der Arbeit verbunden bin, meine Kollegen und Kolleginnen, dass die schon das gut machen werden. So.
Was haben Sie da aufgeschrieben?
Ach so, was mir wichtig ist, dass es eine Erdbestattung ist. Denn ich bin als Katholik Anhänger der Erdbestattung, einfach nur, weil ich das als Kind gar nicht kannte, dass es auch Feuerbestattungen gibt. Es soll eine Erdbestattung sein. Vielleicht ist es auf einem Berliner Friedhof meiner Wahl. Aber was in 40 Jahren ist, weiß ich nicht genau.
Was ist denn Ihr Lieblingsfriedhof?
Der Südwestkirchhof in Stahnsdorf ist eigentlich mein Lieblingsfriedhof, der in Brandenburg liegt. Aus verschiedenen Gründen. Es ist ein sehr großer Friedhof, der so als so eine Art Lichterpark-Friedhof angelegt wurde. Da sind alte Grabsteine von vor 100 Jahren. Die bleiben auch stehen. Die kann man auch wieder kaufen und sagen, da soll einfach nur jetzt noch mein Name dazu. Mhm. Das sind Jugendstil-Grabsteine. Und vor allem haben die ein Team und einen Friedhofsverwalter, der sehr gut weiß, was er da für einen Schatz hat und der das sehr gut verwaltet und der auch viel möglich macht bei Bestattungen. Denn eine kooperative Friedhofsverwaltung ist ja auch mein täglich Brot.
Oh je, jetzt gibt es einen Run auf Stahnsdorf.
Ja, ich hoffe. Es gibt auch schöne Friedhöfe in Berlin, zwei kann ich noch nennen. Es ist der alte St. Matthäus Friedhof, ein berühmter queerer Friedhof. Und ein persönlicher Lieblingsort ist auch der alte Luisenstädtische Friedhof in der Bergmannstraße.
Mhm. Kann man ja auch einfach nur spazieren gehen.
Kann man auch einfach spazieren gehen, empfehle ich auch. Ist auch schön.
In diesem Corona-Jahr, Herr Heigl, war das ja oftmals sehr schwierig mit Bestattungen und Trauerfeiern. Zum Teil gar nicht möglich, sich zu verabschieden von Sterbenden. Mussten Sie sich dafür neue Abschiedsrituale überlegen?
Es gab auch Online-Trauerfeiern in diesem Jahr. Ich hatte die allerdings auch schon mal vorher gemacht. Das heißt, so komplett neu überlegen wir das jetzt nicht. Aber wir haben viel darüber mit den KollegInnen geredet, was ist jetzt wichtig und wie können wir das gestalten, wenn es sozusagen keinen Face-to-Face-Kontakt mehr gibt und wenn nur ganz wenige Leute auf die Trauerfeier kommen.
Wie läuft das ab, eine Online-Trauerfeier?
Also zunächst hatten wir das über Skype gemacht, wo mehrere Leute miteinander mit Bild reden können. Und jetzt gab es neue Formate. Und eigentlich war das gar nicht so viel anders. Wir hatten einfach im Vorfeld Zeit und Ort ausgemacht und das ist relativ klar kommuniziert, was geschieht in der Zeit. Es gab sozusagen eine Rede, Musik, die alle sozusagen parallel gehört haben. Und dann auch noch diese offene Runde, wo alle nochmal anhand von ein paar kleinen Fragen erzählen durften, was bewegt sie gerade.
Aber das, worüber wir vorher gesprochen haben, also dieser direkte Kontakt mit den Toten, das war ja in der Zeit nicht möglich.
Von den Menschen, die an Corona gestorben sind, konnte man sich nicht verabschieden, das stimmt.
Von den anderen schon.
Von den anderen gab es ganz kurz eine Sperre in den ersten Tagen, wo alle noch komplett panisch waren und gar nicht wussten, was bedeutet das jetzt. Und es ist dann aber wieder aufgehoben worden. Und ich hatte, glaube ich, zwei Situationen, wo das wirklich schwierig war. Und da haben dann tatsächlich Kollegen ausgeholfen, die gesagt haben, nee, wir können das machen, ihr dürft zu uns kommen und hier können wir die Abschiednahme machen. Wofür ich denen auch sehr dankbar bin. Und ansonsten würde ich sagen, habe ich da immer so ein bisschen mehr oder weniger Glück gehabt, dass das, was wichtig war, dann sich auf einem anderen Weg auch irgendwie schaffen ließ.
Sie kommen ja mit vielen Schicksalsschlägen in Berührung. Also es sterben nicht nur die hochbetagten Urgroßeltern. Manchmal muss ein Baby bestattet werden oder ein Mensch, der Suizid begangen hat, eine Person, die ermordet worden ist. Wie können Sie sich auf so unterschiedliche Situationen einstellen?
Ich würde sagen, jeder neue Sterbefall hat erstmal meine volle Aufmerksamkeit verdient, unabhängig von der Todesart. Und ich muss im Vorfeld einfach für mich kurz überlegen, habe ich keine Kapazitäten, sowohl zeitlich als auch emotional. Und wenn ich mich dafür entschieden habe, dann ist es auch mein Anspruch, mich da zu öffnen und da zuzuhören.
Emotional ist das ja oft vermutlich wirklich eine starke Belastung. Wie grenzen Sie sich auch ab? Wie schützen Sie sich?
Es ist immer wichtig, mir zu vergegenwärtigen, es ist nicht meine Trauer. Ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Ich kenne die Zugehörigen meistens auch erst seit einer halben Stunde und ich kenne auch nicht die Personen, um die sie trauern. Und diese Tatsache macht mich aber trotzdem dann frei, da vielleicht auch mitzuschwingen und auch mit denen in die Trauer reinzugehen. Und dann auch wieder selbst rauszugehen und zu sagen, okay, das war gerade anstrengend, aber hey, ich lebe noch, ich habe niemanden verloren und jetzt gehe ich ein Eis essen oder so, ja.
Haben Sie da Dinge unternommen, um diese psychologischen Fähigkeiten, die man braucht, in sich auszubilden? Also gibt es da Unterstützung, Supervision, Coaching?
Es gibt ein Coaching, das ich auch jetzt regelmäßig in Anspruch nehme. Und genauso wichtig ist es für mich übrigens auch, nochmal so eine kleine Nachbesprechung mit den KollegInnen zu machen bei der Trauerfeier, wenn die da sind, und nochmal reinzuspüren, war das auch euer Gefühl? Wie habt ihr das erlebt? Was können wir verbessern? Oder wie habt ihr das auch gespürt? Wie traurig war das gerade für euch oder sowas? Und das ist total wichtig, das nicht alleine zu tragen, sondern das auszutauschen.
Sehr heikel bei Bestattungen ist die Frage der Trauerrede. Also nicht jeder ist in der Lage, das selbst zu machen. Bei manchen professionellen Trauerrednern, da stehen einem dann die Haare zu Berge. Da würde man lieber schweigen, also sagen, schweig und nur Musik hören. Doch ich habe zum Beispiel den Satz meiner Mutter im Hinterkopf, die immer sagt, es muss jemand sprechen. Man kann ihn doch nicht beerdigen wie einen Hund. Wie gehen Sie in den Beratungen das Thema Trauerrede an?
Also viele Leute sagen tatsächlich, da soll kein Fremder sprechen. Es gibt eigentlich eine Ablehnung gegenüber Trauerrednerinnen, würde ich sagen. Ja? Und die mag auch erfahrungsbasiert sein, weil auch manchmal Leute Blödsinn auf Beerdigungen reden.
Ja.
Ich habe ein Netzwerk von Trauerrednerinnen und Trauerrednern, wo ich das Gefühl habe, die machen einen guten Job. Die lassen sich wirklich auf die Situation ein und führen die Trauernden dadurch und erzählen sehr schön von dem Leben und ohne die schwierigen Sachen zu verschweigen. Und dann überlege ich immer zu eurer Familie, ich glaube, da könnte die und die passen und dann vermittle ich das. Und ich empfehle das wirklich, dass man sich da Unterstützung von jemandem sucht. Eine Trauerrednerin kann auch die Funktion haben, nur so eine Art Moderation zu machen und den Rahmen zu halten. Bei 100 Trauergästen ist es auch wichtig, dass jemand eine ordentliche Begrüßung macht und die Ansagen macht und einfach das Ganze, was wir gehört haben, nochmal rahmt. Ja? Mhm. Kann ich auch selber machen. Ich mache es allerdings gerade bei 100 Trauergästen nicht so gerne, weil ich bin der Bestatter. Ich kümmere mich um viele andere Sachen und ich finde es immer gut, wenn es noch jemanden gibt, die sozusagen die Feier dann auch mitträgt.
Ja? Auch hier haben ja die Hinterbliebenen viel Verantwortung. Also es liegt ja an Ihnen, wie Sie die Trauerrednerin füttern.
Ja, das liegt an Ihnen, wie viel Sie da preisgeben wollen auch. Und gute Trauerrednerinnen, die hören ja auch, was ist so los und die fragen auch nochmal nach, ohne die Toten dann auch da zu blamieren oder irgendwie auszuziehen, sondern es geht darum, da nochmal zu benennen, was war dieses Leben und was ist jetzt und auch was bleibt, wie geht's weiter.
Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, wie es ist, wenn man ganz wenig Geld hat und eine trotzdem würdige Bestattung möchte. Ein nicht geringer Anteil der Bevölkerung braucht eine Sozialbestattung oder sogar eine Bestattung durch die Ordnungsbehörden. Ist das ein Bereich, mit dem Sie auch zu tun haben? Also wenn Menschen jetzt gar kein Geld haben oder ist gar niemand da, der zuständig ist?
Ja, mit den sogenannten ordnungsbehördlichen Bestattungen habe ich recht wenig zu tun. Dann veranlasst das Ordnungsamt in Berlin die Bestattung und es gibt einen speziellen Bestatter, der alle Bestattungen in Berlin macht. Das heißt, diese Leute kommen dann sehr selten auf mich zu. Sozialbestattung habe ich mehr zu tun, allerdings auch unterdurchschnittlich wenig, denn tatsächlich trauen sich, glaube ich, viele Leute, die eine Sozialbestattung brauchen, nicht zu mir.
Weil die denken, das ist zu teuer, oder?
Ganz genau weiß ich die Gründe ehrlich gesagt gar nicht. Die bezahlen ja nichts sozusagen.
Zahlt das Sozialamt?
Das zahlt das Sozialamt vielleicht auch, weil die sich nicht trauen, da zu jemandem hinzugehen, der sagt, ich mache hier nicht nur Schema F. Mhm. Ja. Sozialbestattungen sind immer problematisch, weil es ein Ehrenamt für mich ist. Das kommuniziere ich auch so und da muss man sozusagen an jeder Ecke gucken, kostet das jetzt nicht zu viel. Und
was ließe sich da verbessern?
Man bräuchte einfach für den Bestatter mehr Budget für eine Sozialbestattung. Ja. Böse gesagt, man kriegt sozusagen gerade so, ich sag's jetzt mal böse, eine Entsorgung hin, aber Geld für schöne Blumen ist dann da nicht mehr so.
Wie hoch ist denn die Gebühr?
Der Bestatter bekommt 750 Euro, muss davon aber auch die Mehrwertsteuer noch abführen. Also je nachdem bleiben da nicht so viel.
Eine Stunde im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur über Bestattungen. Ich weiß nicht, ob ich fragen kann, Julian Heigl, ob Ihnen der Beruf Spaß macht. Vielleicht eher, warum erfüllt er Sie?
Weil es total schön ist, wenn man am Ende weiß, dass das, was ich hier euch angeboten habe, das habt ihr ausgeschöpft und ihr habt eine Bestattung gemacht, die euch gut getan hat. Und das habt ihr gemacht, weil ihr mich getroffen habt. Und das ist toll.
Glauben Sie daran, dass nach dem Tod noch was kommt?
Ich würde es mir wünschen.
Was denn?
Was kommt da noch? Ich würde mir wünschen, dass es da auch eine Begegnung gibt mit denen, die man durch den Tod verloren hat.
Die Vereinbarung steht, habe ich in einem Interview mit Ihnen gelesen, mit Ihrer Oma.
Das stimmt.
Was hat die gesagt?
Die hat gesagt, mach's gut, bis wir uns wiedersehen, vor einer schwierigen OP, wo nicht klar war, ob wir uns lebend wiedersehen oder nicht. Und mit diesem, bis wir uns wiedersehen, waren sozusagen beide Möglichkeiten offen gelassen.
Und sie ist gestorben.
Sie ist dann gestorben und deswegen steht das Wiedersehen noch aus.
Julian Heigl, spezialisiert auf selbstbestimmte Bestattungen und somit auf eine der großen Fragen des Lebens. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.